Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Eine Gruppe Wissenschaftler trifft sich zu einem Symposium und sie rätseln über die Herkunft von Ötzi, der Gletschermumie aus den Ötztaler Alpen. Österreicher kann er nicht sein. Er hatte keinen Flachmann dabei. Italiener kann er auch keiner sein, sonst hätte er eine Frau dabei gehabt. Vielleicht war er Schweizer. Er hatte Werkzeug dabei. Aber dann sagt einer, nein, wahrscheinlich war er Deutscher, denn wer geht sonst mit Sandalen ins Hochgebirge? Liebe Gemeinde, ihr kennt das alle. Von bestimmten Nationen haben wir ein festgefahrenes Bild. Man könnte auch sagen Vorurteil. Wie lautet die Werbung für Urlaub in Russland? Kommen Sie zu uns, sonst kommen wir zu Ihnen. Oder polnische Reiseveranstalter werben mit dem Slogan: Besuchen Sie unser schönes Land, Ihr schönes Auto ist schon da. Aber nicht nur Nationalitäten werden von uns gerne in Schubladen gesteckt, sondern auch Berufsgruppen. Die Lehrer, die Lokführer, die Piloten, die Politiker oder Bevölkerungsgruppen, die Hartz-IV-Empfänger, die Asylanten. Und wenn wir so in unserem Umfeld herumschauen, in unserer Nachbarschaft, Arbeitsplatz, der Familie, dann gibt es ja da auch so gewisse Vorteile von Menschen. Die haben wir schon genau in eine Schublade gesteckt und da kommen die so leicht nicht mehr raus. Da kann sich jemand noch so anstrengen, wie er will, er bleibt zunächst mal in dieser Schublade. Und so ist es ja ähnlich bei biblischen Geschichten, die wir schon so oft gehört haben. Dass wir genau schon wissen, wenn wir diese Geschichte hören, wir wissen schon von Anfang an, der ist gut und der ist schlecht. Ganz klar, der ist gut, der ist schlecht. So ist auch diese Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner. Wir haben sie oft gehört, vielleicht schon viele Predigten darüber gehört. Und es ist ganz klar, wir wissen, wer der Gute ist und wer der Böse ist. Und das Urteil dann von Jesus ganz am Ende, das überrascht dann überhaupt nicht mehr. Dabei ist das eine Geschichte, die alles auf den Kopf stellt. Eine Geschichte, die alles in Frage stellt, nicht zuletzt unsere Vorurteile. Und mit uns meine ich uns Christen. Denn ganz am Anfang heißt es, dass Jesus diese Geschichte den Frommen erzählt hat. Denen, die in den Gottesdienst, in den Tempel gingen. Uns erzählt er diese Geschichte. Uns. Schauen wir uns deswegen einfach mal diese beiden Gruppen an, den Pharisäer und den Zöllner. Zuerst den Pharisäer. Und wenn ich sage, wir haben so Schubladen, dann ist genau das der Punkt, weil wir eigentlich in der Regel ein völlig falsches Bild haben vom Pharisäer damals. Pharisäer, wenn wir das hören, ja, das ist so ein anderes Wort, so ein Synonym für Frömmler, für Heuchler, aufgeblasener Selbstdarsteller. Aber das stimmt überhaupt nicht. Damals war ein Pharisäer ein hochanständiger, frommer Mensch. Und zwar ein Mensch, dessen Leben von seinem Glauben bestimmt wurde. Und zwar im Alltag bestimmt wurde. Ein Mensch, der gesagt hat, die Gebote Gottes, die Regeln Gottes, die sind uns gegeben für ein gutes Leben. Und daran will ich mich orientieren, daran will ich mich halten. Und deswegen hat er sich ferngehalten von dem anderen, von denen, die schlecht gedacht und geredet und gelebt haben. Der saß nicht am Stammtisch mit Leuten, die sich voll haben laufen lassen und ihre schlüpfrigen Witze erzählt haben. Ein Pharisäer, der hat gesagt, ich stelle mich bewusst auf die Seite Gottes. Und deswegen hält er sich auch fern von dem anderen. von denen, die Gottes Gebote missachten. Und wenn er Psalm 139 gelesen und gebetet hat, dann hat er da, sozusagen, wurde er da noch ermutigt in dieser Haltung. Denn was heißt es im Psalm 139? Da heißt es: Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Er hat seinen Glauben in einem positiven Sinn ernst genommen. Und man merkt es nämlich daran, dass sein Glaube ziemlich tief ging. Sein Glaube war nicht nur an der Oberfläche, sondern man hat gemerkt, dieser Glaube regiert nämlich über den Geldbeutel und auch über den Bauch und über seine Zeit. Und da hört nämlich normalerweise der Spaß auf mit dem Glauben, mit der Frömmigkeit. Vor allem, wenn es ans Geld geht. Aber es heißt von ihm, dass er mehr gemacht hat, als er hätte müssen, geldlich, finanziell. Er hat den Zehnten gegeben, aber nicht nur den Zehnten von seinen Einkünften, also von seinem, heute würden wir sagen, von dem, was wir verdienen oder von der Rente, sondern er hat auch noch das gegeben darüber hinaus, von seinen Minzen, Gewürzkräutern, Dill und Kümmel, von dem, was er so nebenbei noch hatte, würde man sagen, er hat auch noch den Zehnten gegeben von seinen Zinseinnahmen, von seinen Aktiengewinnen, von seinen Mieteinnahmen, von allem 10%. Und er hat nicht nur gefastet an so bestimmten Feiertagen, zweimal in der Woche hat er gefastet. Und das in einem Land, wo 35, 40 Grad keine Ausnahmeerscheinung sind. Und wir wissen, was das bedeutet. Ein Mensch, der also wirklich abgibt, der fastet, weil er sagt, Gottes Wille ist gut und er hört auf Gott, auf seine Gebote, es darf was kosten. Und sehen Sie, alles das ist ja nicht der Grund, dass er am Schluss ohne Segen vom Tempel weggeht. Was ist dann der Grund? Was läuft da schief? Was spricht gegen ihn? Was spricht denn gegen sein Dankgebet? Lassen wir ihn nochmal beten. Danke, Herr, du lässt mir vieles gelingen. Du hast mich gesegnet. Ich orientiere mich an deinen Geboten. Ich habe mein Leben in Ordnung gebracht. Ich darf Gaben einsetzen, Zeit, Geld, Kraft zu deiner Ehre. Ich muss mein Gewissen nicht verbiegen wie manche andere. Ich muss nicht gierig dem Geld hinterherrennen. Ich danke dir, dass ich nicht auf die schiefe Bahn gekommen bin und dass ich mir auch nicht solche Ausrutscher geleistet habe wie andere. Herr, du weißt schon, wie der da hinten und die da vorne. Und ich danke dir, Herr, für unseren Gottesdienst. Ich danke dir für unsere Gemeinde, dass wir so eine gute Kinder- und Jugendarbeit haben. Herr, und du weißt, in vielen Gemeinden, da gibt es Streit um grundlegende Aussagen der Bibel. Ich danke dir, dass wir hier nicht solche Zustände haben. Ich danke dir für deine große Gnade. Amen. Doch ein schönes Gebet und trotzdem ein faules Gebet. Weil diesem Gebet etwas Wichtiges fehlt. Diesem Gebet fehlt etwas Wichtiges, vielleicht haben Sie es gemerkt. In diesem Gebet fehlt die Bitte. Es fehlt die Bitte. Da gibt kein Herr, ich bitte dich. Auch kein Herr, bitte vergib mir. Nichts davon, weil er alles hat. Er hat alles. Er steht hier im Tempel, er steht hier vor Gott nicht mit leeren Händen, sondern mit vollen Händen. Und er präsentiert das, er präsentiert Gott und sagt, schau, was ich alles habe. Er möchte Lob, Anerkennung für seine Frömmigkeit, für seine guten Werke. Und er merkt gar nicht, wie arm er doch eigentlich hier vor Gott steht. Und dann kommt ja dieser Vergleich, dieser unsägliche Vergleich. Herr, verglichen mit den anderen, da bin ich doch super, 1A. Das ist Bekehrung mit Stern, 1+. Er steht vor Gott mit einer falschen Blickrichtung, weil er schaut nicht nach oben zu dem heiligen Gott, sondern er schaut nach unten zu den unheiligen Menschen. Er misst sich nicht nach oben, sondern er misst sich nach unten. Er misst sich mit denen er natürlich sehr gut im Vergleich dazu wegkommt. Ärgerlich, diese kriminellen Asylanten. Ekelig, diese Pädophilen. Widerlich, diese Steuerhinterzieher. Und die Fokussierung auf die Schattenseiten der anderen, das bewirkt ja immer ganz klar, dass wir natürlich jetzt viel besser dastehen, in einem noch viel besseren Licht. Und das haben Sie sicher alle schon mal gemerkt, wenn Sie irgendwo sind, wo Leute zusammensitzen bei einem Geburtstagsfest und man will das Gespräch ein bisschen auf Touren bringen, da muss man nur so ein paar Dinge sagen, wo alle sich drüber echauffieren. Ja? Da sagt dann der eine, ja, und diese vielen Asylanten aus dem Kosovo, die kommen ja bloß, weil sie unser Geld wollen. Und der nächste sagt umgekehrt, die Leute, die da so Asylantenheime anzünden, das ist ja ein Abschaum der Menschheit. Und dann die Familie X hat den Opa einfach abgeschoben ins Altenheim. Das ist unerträglich. Skandalös, unerhört. Und dann geht das Gespräch los, weil jeder kann jetzt was dazu beitragen. Und das steckt ja so tief in uns drin, dass wir uns ja immer gerne mit denen messen, die in unseren Augen ja viel schlechter dastehen, viel negativer dastehen. Mit den Faulen, mit den Schwätzern, mit den Betrügern, mit denen, wo es nicht stimmt in der Familie, mit denen, die im Beruf nichts bringen. Ja, mit denen vergleichen wir uns. Das steckt in uns drin. Wer hat noch nie getratscht? Da kommen wir immer gut dabei weg, weil wir nach unten messen und nicht nach oben messen. Und das ist eben dann auch in dem Blick auf unsere Beziehung zu Gott. Wir legen unsere Maßstäbe an und wir erkennen gar nicht, Moment mal, das ist nicht das Thema. Der Maßstab legt Gott an. Er richtet, er spricht das Urteil, er sieht in die Herzen der Menschen. Er richtet, nicht wir. Gott misst. Und zwar misst Gott von oben her und nicht von den schwarzen Schafen her. Gott misst an seinen Vorgaben, an seinen Geboten. Gott misst nicht an den ethischen Maßstäben von Halunken und Halotris. Und das ist letztendlich, was in diesem Pharisäer drinsteckt, ist eine maßlose Selbstüberschätzung. Nämlich der Hochmut zu denken, sowas kann mir niemals passieren. Sowas kann mir niemals passieren. Stimmt das wirklich? Gab es nicht Situationen, wo wir vielleicht sogar einen lieben Menschen am liebsten an die Wand geklatscht hätten? Gab es nicht Situationen, wo Sie als Eltern vielleicht die Fassung verloren haben, ausgerastet sind? Lagen die Nerven nicht manchmal blank, dass die Versuchung nahe lag, in der Familie, im Betrieb so quasi Amok zu laufen? Hat sich nicht manchmal Frust und Ärger angesammelt, dass die Lust aufkam, sich einmal zu sagen, ich mache hier nicht mehr mit, alle Verantwortung weg? Und dann lasse ich mich volllaufen. Ist unser Gottvertrauen immer so ungeteilt, so kindlich, so in Ordnung gewesen? Oder haben wir nicht auch manchmal aufbegehrt und eigene trotzige Wege gegangen? Und wenn wir so fragen, dann merken wir, wie schmal der Grat ist, auf dem wir uns bewegen, wo wir balancieren. Und wie leicht man ausrutschen kann und runterrutschen kann. Und zwar so weit runterrutschen kann, dass man zum Schuft wird, zum Ekel, zum Tyrann, zum Kriminellen wie damals der Zöllner. Und damit sind wir beim Zöllner. Als Zöllner in den Gottesdienst zu gehen, das war eine riskante Geschichte. Weil es war klar, alle haben ihn argwöhnisch betrachtet. Die einen haben getuschelt, die anderen den Kopf gereckt, die dritten haben gesagt, das gibt's doch gar nicht, verächtlich angeschaut. Weil jeder hatte in seinem Herzen die Frage, was tut der im Gottesdienst? Was macht der hier? Der passt nicht in unser ehrenwertes Haus, Gotteshaus. Weil dieser Zöllner war nämlich nicht der verkannte, arme Kerl mit der schlimmen Kindheit und mit den schlechten gesellschaftlichen Bedingungen. Der war nicht sozusagen das Opfer von ungünstigen Umständen, der aber eigentlich einen guten Kern hatte und einer rauen Schale. Nein, das war ein Halsabschneider, das war ein Betrüger. Die damaligen Zöllner, die kann man nicht vergleichen mit unseren heutigen Zollbeamten. Sondern diese Zöllner, das waren Pächter, Zollpächter. Und die haben von der Besatzungsmacht in Israel, von der römischen Macht, haben die sozusagen so Zollbezirke gepachtet. Und jetzt durften sie Zölle erheben und sie mussten aber ganz schön abgeben an die Römer. Und damit für sie selber auch noch ziemlich übrig bleibt, haben sie natürlich das sehr großzügig ausgelegt. Und haben natürlich immer ein bisschen mehr verlangt, als man eigentlich hätte verlangen dürfen. Aber es konnte niemand sich dagegen wehren. Und deswegen war klar, mit diesen Leuten willst du nichts zu tun haben. Da wirst du nur abgezockt, eiskalt abgezockt. Da wird dir das Fell über die Ohren gezogen. Da wirst du nach Strich und Faden betrogen von diesen Leuten. Und deswegen ist klar, dass man die verachtet hat und geächtet hat. Man hat ihnen die bürgerlichen Ehrenrechte versagt. Damals durfte zum Beispiel vor Gericht ein Zöllner nicht als Zeuge aussagen. Und man gesagt hat, das kannst du vergessen, was die erzählen, ist alles gelogen. Und es ist klar, dass die Leute dumm gucken, wenn jetzt so einer kommt in den Gottesdienst. Eine fragwürdige Gestalt. Und warum kommt dieser Zöllner in dieser Geschichte gut weg? Warum findet er Gnade? Also zunächst mal wissen wir gar nicht, was ihn eigentlich in diesen Tempel getrieben hat. Also ich glaube nicht, dass der da sehr häufig war. Warum kommt er in den Tempel? Wir wissen es nicht. Er ist auf jeden Fall ist er jetzt da. Und jetzt ist er da im Tempel und jetzt steht er da und zwar er und Gott. Er und Gott ganz direkt. Und jetzt kommt kein Wort. Kein Wort, aber Herr, du siehst doch auch da vorne diesen Pharisäer. Aber der ist nicht so heilig, wie der immer tut. Kein Wort der Beschwichtigung. Gott, du weißt doch, ich hatte eine ziemlich miese Kindheit. Oder Herr, wenn ich den Job nicht mache, dann macht's ein anderer. Oder Herr, du weißt, im rauen Geschäftsleben, da muss man gucken, wo man bleibt. Aber Herr, ich bin wenigstens kein Heuchler. Und der Zöllner, der hätte auch sicherlich Leute aufzählen können, die noch mehr Dreck am Stecken hatten. Mörder, Terroristen, Ehebrecher, alles hätte er aufzählen können. Aber was wäre dann bei ihm anders gewesen wie bei dem Pharisäer? Denn Hochmut haben nicht die Pharisäer gepachtet. Es gibt auch einen Zöllner-Hochmut. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie diese Frommen, die jeden Sonntag in die Kirche rennen. Diese Heuchler. Ich gebe ja zu, ich betrüge meinen Chef. Ich betrüge meine Frau, ich betrüge meinen Staat, aber ich mache mir wenigstens nicht vor. Ich stehe dazu, ich bin eine ehrliche Haut. Um es klar und deutlich zu sagen. Solche Zöllner finden keine Gnade. Wer seinen gottlosen Lebenswandel als ehrlich verkauft, als aufrichtig, nach dem Motto, so bin ich halt, ich stehe dazu, der wird im Gericht Gottes ein blaues Wunder erleben und wird in der Verdammnis landen. Aber das ist bei diesem Zöllner hier nicht der Fall. Kein Wort der Entschuldigung, kein Wort des Stolzes oder Schuld abschieben auf andere. Und das ist der Unterschied. Dieser Mann steht ganz ehrlich direkt vor Gott. Und er gibt Gott Recht. Er gibt Gott Recht. Er sagt, ja Gott, es stimmt, ich bin ein Sünder. Ja Gott, ich bin nicht so, wie du das möchtest. Ja Gott, ich hätte die Verdammnis verdient. Er gibt Gott Recht. und er bittet, Herr, erbarme dich. Und der Zöllner, der wusste genauso wenig wie der Pharisäer, wie die Geschichte am Ende ausgeht. Aber er hat wohl in seiner Verzweiflung ein Fünkchen Hoffnung gehabt, ein Fünkchen Hoffnung, dass Gott gnädig ist. Vielleicht hat er doch noch irgendwie aus früheren Zeiten, aus seiner Kindheit, irgendwo das noch gewusst. Es gibt einen barmherzigen Gott, einen gnädigen Gott. Und das, was er da betet, Herr, vergib mir, sei mir gnädig, es sind ja eigentlich Worte aus der Bibel, aus dem Gebetsbuch, aus dem Psalmen. Wir kennen ja den Ausgang jetzt der Geschichte. Und das heißt, wenn wir bitten, Gott sei mir Sünder gnädig, dann dürfen wir darauf vertrauen, jawohl, er ist gnädig und seine Türen stehen offen für alle, die so zu ihm kommen. Und das wird ganz besonders im Abendmahl deutlich. Wenn Jesus sagt, kommt her zu mir, kommt her, bringt alles mit. Und ihr dürft alles hier vor mir abladen. Dafür bin ich gestorben, mein Blut für dich vergossen, mein Leib für dich gegeben, für deine Sünden. Ob sie groß oder klein sind, in deinen oder an den Augen von anderen. Leg alles bei mir ab, lege deine Sünde nieder. Warum? Weil es nicht irgendein Gott ist, sondern ein gnädiger Gott. Und bei einem gnädigen Gott, da kann ich meine Schuld eingestehen und kann ich sagen, ja Herr, ich habe versagt. Ich war ein Egoist, ich bin ein Heuchler, ich bin ein Lügner. Ich kann ehrlich sein, weil ich spüre, wenn ich ehrlich bin bei Gott, wenn ich ehrlich bin bei Jesus, dann wird er mich nicht sozusagen verprügeln dafür. Er wird nicht sagen, hau ab, sondern er sagt, komm her. Ausgerechnet in einem Pfarrgarten, in einem Dorf, stand der schönste Apfelbaum weit und breit. Und das heißt, als die Äpfel reif waren, ist die Dorfjugend da immer schön über den Zaun gestiegen und hat sich da gütlich getan, bedient. Dem Pfarrer wurde es irgendwann zu dumm und er hat ein Schild hingehängt an diesen Baum. Und auf diesem Schild stand, Gott sieht alles. Und als er am nächsten Tag wieder dorthin kam, da stand auf diesem Schild unten drunter, aber er sagt es nicht weiter. Und das ist theologisch genau richtig, aber er sagt es nicht weiter. Wenn wir unsere Schuld bei ihm eingestehen, dann haben wir einen gnädigen Gott und einen verschwiegenen Gott. Einen Gott, der sagt, ich werf deine Sünde ins äußerste, tiefste Meer, die wird nie wieder raufgeholt. Ein Gott, der ehrliche und demütige Menschen mit offenen Armen aufnimmt. Und liebe Gemeinde, ich denke, wir merken, dass in uns oft beides steckt. In uns steckt oft ein Stück vom Pharisäer, aber auch ein Stück vom Zöllner. Und der Pharisäer, das heißt, wir sollen weiterhin an den guten Zielen des Lebens arbeiten, an dem Glauben, der wirklich auch im Alltag lebt. Aber eben auch ein Stück von diesem Zöllner, der Vergebung braucht und weiß, Herr, ich brauche deine Gnade, Gott sei mir gnädig. Das Entscheidende ist und das Entscheidende bleibt, dass wir ehrlich sind, ehrlich vor Gott, dass wir zu ihm kommen mit unseren Sorgen, mit unseren Fragen, mit unserer Schuld. Und auf Gottes Kraft, auf die Kraft der Vergebung zu vertrauen, das ist das Gebet, das Gott erhört. Egal wie viele Anteile Pharisäer und wie viele Anteile Zöllner wir in uns tragen. Gott sei uns gnädig. Amen.